Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 15, Folge 3. Ballern, bis der Arzt kommt oder eben der Bestatter. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
Hallihallo.
Hallo Tim. Wir befinden uns in Staffel Drogen und wir reden über Ballern, bis der Arzt kommt oder eben der Bestatter. Du hast mir bloß gesagt, es geht um alles, Fentanyl, Heroin, alles sowieso. Ich habe jetzt mal den Titel daraus interpretiert und du darfst uns dann erzählen, was du willst, aber ich glaube, das ist relativ repräsentativ für diese Auswahl an Drogen. Ja. Und ich höre dir auf jeden Fall gespannt zu, weil auch die letzte Folge war ja schon sehr, sehr spannend und da baut ja auch einiges drauf auf. Deswegen für alle Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sehr, sehr spannend. Tim hat uns einiges über Kokain erzählt, wie es funktioniert und was da passiert. Aber ja, jetzt erzähl mal, was es so mit dem anderen Zeug auf sich hat.
Ja, genau. Es geht um Fentanyl und genauer gesagt um alle Opiate und Opioide, deswegen auch Heroin oder Morphin und solche Geschichten. Und ich muss sagen, ich hatte Fentanyl eigentlich gar nicht auf dem Schirm, bis ich mal so einen Beitrag gesehen habe über die Fentanyl-Krise in den USA. Und ich kannte Fentanyl vor allem eben als Schmerzmittel, als sehr starkes, wird aber tatsächlich auch als Droge verwendet. Als kleine Einführung kann ich sagen, also pro Jahr sterben ungefähr 70.000 Menschen an einer Opioid-Überdosis. Das ist nicht nur Fentanyl, das ist auch Heroin und so weiter. Aber ab so ungefähr dem Jahr 2013, das war so der Wendepunkt, wurde eben Fentanyl mit zum Hauptdarsteller auf dieser Opioid-Bühne und ist mittlerweile sogar populärer als Heroin geworden. Und aktuell befindet sich die Welt, kann man sagen, oder zumindest in den USA, eben sich alle in einer sehr, sehr starken Fentanyl-Krise in der drogenabhängigen Szene. Vor allem, weil Fentanyl eben ein eigentlich legitimes Medikament ist. Natürlich streng verschreibungspflichtig und alles, aber es ist von der Nachverfolgbarkeit ja sehr schwer, weil man an Fentanyl eben rankommt. So, man kommt schon mal ran, das ist das Thema. Es kommt auch geputscht natürlich, kommt vor allem über Mexiko, China, Indien und so weiter in die USA und legt halt die Leute relativ schnell um. So. Als Einordnung so zwischen Fentanyl und Heroin. Fentanyl ist ungefähr 50 Mal stärker als Heroin und mehr als 100 Mal stärker als Morphium. Und bereits 2 Milligramm Fentanyl führen zur Überdosis. Das heißt, man kann sich sehr schnell eine Überdosis geben und man ist sehr schnell tot. Und jetzt habe ich sehr viel Opiate und Opioide gesagt, dass man sich bestimmt fragen kann, was ist das und was ist der Unterschied? Opiate sind natürliche Stoffe, also Opiat ist ein natürliches Mittel, was in der Natur vorkommt, zum Beispiel im Schlafmohn, ja, zum Beispiel Morphin oder auch Codein kennt man aus dem Hustensaft, also Morphin nicht, aber Codein. Morphin ist ein starkes Schmerzmittel und das kommt in der Natur eben vor. Und Opioide sind alle Stoffe, die in Anführungszeichen süchtig machen und einen Effekt auf die Opioidrezeptoren im Körper haben. Dazu gehören natürlich alle Opiate, das heißt, jedes Opiat ist ein Opioid, aber nicht jedes Opioid ist ein Opiat. Aber auch alle synthetischen oder semisynthetischen Stoffe, also zum Beispiel Fentanyl ist ein rein synthetischer Stoff, der kommt so nicht in der Natur vor. Heroin wird ja zum Teil auch aus dem Schlafmohn hergestellt, ist also semisynthetisch, also halbsynthetisch. Mhm. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, es gibt im Körper Opioidrezeptoren. Da habe ich mich als allererstes gefragt, wo ich das gelesen habe, warum haben wir Rezeptoren dafür, die so heißen und warum, wieso? Mhm. Und es ist tatsächlich sehr interessant und zwar, unser Körper hat natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, Schmerz zu regulieren. Also es geht hier, wie gesagt, um Schmerz, Schmerz zu regulieren und unter anderem stellt der Körper selbst Opioide her. Und dafür hat er auch Opioidrezeptoren, die eben diese Opioide dann an die Opioide andocken können und diese Rezeptoren dann eine bestimmte Aktion oder ein Signal eben losschicken. Und diese Opioide, die der Körper selber herstellt, heißen endogene Opioide, endogen und exogen, also von innen und von außen. Mhm. Kennt man, glaube ich, aus dem Biounterricht. Und dazu gehören zum Beispiel, ich glaube, das hast du auch schon mal gehört, die Endorphine. Das sind zum Beispiel Opioide. Endorphine, ja. So Glückshormon, Endorphine. Und Endorphine steht lustigerweise tatsächlich für endogene Morphine. Und es gibt aber natürlich noch viele weitere. Und damit ist eben Heroin und Fentanyl ein exogenes Opioid. So. Und Opioide werden dafür verwendet vom Körper normalerweise, dass, stell dir vor, du hast deine Hand und die Hand legst du auf eine heiße Herdplatte. Und klar, du würdest erstmal 10 Minuten nachdenken, so, Bruder, ist heiß, ziehen wir runter oder nicht. Aber der normale Mensch, der zieht den Scheißfinger weg. Und wenn er den Finger weggezogen hat oder die Hand weggezogen hat, dann ist es noch kurz heiß und tut weh, aber es tut nicht für 10 Minuten permanent extrem stark weh, sondern der Schmerz lässt irgendwann nach. Und das funktioniert so, dass du legst deine Hand auf die heiße Herdplatte, so rum ist richtig, und dann wird ein Schmerzsignal durch das erste Neuron, also man kann sich ja vorstellen, so, die Neuronen sind unsere Nervenleitungen quasi, sage ich mal ganz umgangssprachlich, und die werden zum Rückenmark geschickt. Und vom Rückenmark geht es dann durch eine Synapse, gibt es eine Synapse zwischen den Neuronen, habe ich in der letzten Folge erklärt, könnt ihr gerne reinhören, in das nächste Neuron und dann zum nächsten Neuron und kommt dann irgendwann ins Gehirn. Und im Gehirn kommt es das allererste Mal in den Thalamus, eine Region im Gehirn, und dort wird das dann verteilt in drei Areas. Einmal in die Amygdala, die ist zum Beispiel dafür zuständig, um negative Emotionen zu verarbeiten. In den primären somatosensorischen Kortex, der ist dafür zuständig, dir zu sagen, Bruder, es ist heiß, du hast ein Problem, lass es. Und den Hirnstamm, und der Hirnstamm, der ist dann der agiert. Das heißt, du kriegst das Schmerzsignal und dann sagt dir deine Amygdala und dein somatosensorischer Kortex, du hast ein Problem, es ist heiß, mach was. Okay, du hast die Handschuhe weggezogen, es tut weh, mach trotzdem was. Und dann sagt der Hirnstamm, alles klar, er hat die Handschuhe weggenommen, wir müssen nicht mehr so stark reagieren, und stößt die Opioidherstellung an. Und dann wird ein gewisser Teil an Opioiden eben hergestellt, freigesetzt, dockt in den Synapsen. Ja, also quasi in den Synapsen, in den Nervenverbindungen, dockt der an die Rezeptoren an und verhindert oder reguliert dadurch den Schmerz, der durchgeleitet wird. Und wenn der Schmerz nicht mehr in derselben Stärke ankommt, weil das Signal kommt weiterhin, ja, ist trotzdem immer noch heiß, ist trotzdem immer noch ein Schaden. Aber die Opioide dämmen quasi und verringern diesen Schmerz, der im Gehirn ankommt. Und deswegen fühlt sich das für uns so an, als hätten wir weniger Schmerz. So, das heißt, die Opioide sind ein vom Körper ganz natürliches Ding, die Schmerz regulieren. Das funktioniert natürlich auch wieder über die Neurotransmitter. Diesmal haben wir zwei andere Neurotransmitter im synaptischen Spalt, also in der Synapse, und zwar GABA und Glutamat. Und Glutamat ist ein Verstärker und GABA ist ein Hemmer. Und ja, diese Opioidrezeptoren springen eben auf diese Transmitter an. Und die Opioide können sich zwischen diese Neurotransmitter und den Rezeptor quasi klemmen und damit den entweder blockieren oder beschleunigen. Und von den Opioidrezeptoren gibt es ganz viele verschiedene, die erkläre ich jetzt aber nicht, weil das ist eigentlich nicht so richtig relevant. Wir haben auch ehrlich gesagt nur Forschung zu einem bestimmten gemacht. Die anderen haben wir gar nicht weiter erforscht. Und weil es natürlich auch nicht so einfach ist, wir reden hier immer noch von Rezeptoren in sehr, sehr, sehr kleinen Synapsen. Ja, also ist nicht so einfach. Und diese Rezeptoren sind überall im Körper zu finden, in verschiedenen Dichten. Also im Gehirn ist zum Beispiel sehr viel Betrieb davon. Und am Rückenmark ist auch sehr viel Betrieb. Irgendwo anders ist ein bisschen weniger. Also verteilt sich. Ist aber im ganzen Körper. Deswegen funktionieren Schmerzmittel auch im ganzen Körper. Klappt einfach. Geht. Weil ist überall da. Und Fentanyl kann eben, hat so, kann man sich vorstellen, wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Fentanyl kann prima an diese Rezeptoren andocken. So, ist also quasi ein Opiat, was prima an diese Opiatrezeptoren passt. Und das Ganze funktioniert im Großen und Ganzen so, das habe ich ja schon in der letzten Folge erklärt. Es gibt verschiedene Orte, an denen, ich nehme jetzt wieder Dopamin zum Beispiel, hergestellt wird. Ja? Und damit es nicht permanent ausgeschüttet wird und du nicht permanent dich vor Glück gar nicht mehr fangen kannst, gibt es Hemmer, wie zum Beispiel den Neurotransmitter GABA, der das hemmt. So. Und wenn dann quasi es soweit ist, dass man sagt, hey, jetzt sind wir happy, dann wird eben dieses GABA vom Glutamat übertrumpft quasi und dann ist der Hemmer aufgehoben und dann gibt es freie Bahn. So. Genauso funktioniert es auch mit dem Schmerz. mit dem Schmerz quasi. Das heißt, der Schmerz kommt. Und normalerweise ist da eben dann Glutamat, das sagt, durchfeuern, yalla, ab ins Gehirn, tut weh. Mhm. Fentanyl kann sich da dranhängen, kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich hemme jetzt den Schmerz und ich klaue mir einen GABA-Neurotransmitter und dann setze ich mich an diesen Neurotransmitter und ich lasse nur noch GABA rein, dann wird nur noch gehemmt. Dann spürst du keinen Schmerz mehr. Und sie haben diesen Effekt, dass sie auch die Produktion von Neurotransmittern beeinflussen können. Zum Beispiel können sie die GABA-Produktion, also diese Hämmer, können sie so einschränken, dass es zu einer permanenten Dopaminausschüttung kommt. Und mhm. Dopamin triggert dann eben wieder dieses Glücksgefühl und übertrumpft dann auch den Schmerz und hat natürlich wieder unseren prima Effekt für die Sucht. Mhm. So, das heißt, deswegen wird Fentanyl natürlich auch als Medikament verwendet, weil es halt ein Painkiller ist, also ein Schmerzmittel, zum Beispiel bei Morphintoleranz oder bei Krebspatienten, die sehr starke Schmerzen haben, wird zum Beispiel auch bei Operationen verwendet und so, spricht auch grundsätzlich nicht großartig was dagegen. Mhm. So. Aber bei Fentanyl ist halt das Problem, dass die Überdosis extrem schnell kommt. Also ich habe mal vorgesagt, 2 Milligramm.
Gratzfatz. Ja. Weißt du, was noch heftiger ist? Es gibt mittlerweile sogar ein Problem mit einer noch heftigeren Droge, und zwar sogenannte Carfentanyl. Das ist eine Ableitung davon. Und seit 2022 ist es so richtig heftig. Das ist ungefähr 100-fach so stark wie Fentanyl selber.
Boah,
ja, Alter. Und entsprechend, was ist das? Ich glaube, das 10.000-fach so stark wie warte hier, ich hab's gerade nochmal aufgemacht. 5000 Mal stärker als Heroin, 10.000 Mal stärker als Morphium und 100 Mal stärker als Fentanyl. Und da die Leute, die halt dann irgendwann von Fentanyl nichts mehr spüren, denken sich, okay, jetzt baller ich mir K-Fentanyl und da reichen dann halt ein paar Mikrogramm und die sind dann instant tot. Und was da noch interessant ist, das habe ich tatsächlich von meinen Eltern gehört, die haben erzählt, dass es für die Leute, die dann quasi, also für die Rettungssanitäter ist das auch ultra gefährlich, weil diese ganzen Stoffe auch über die Haut abgesondert werden und die Rettungssanitäter dann allein durchs Anfassen sterben können, weil die einfach auch eine Überdosis haben dann. Und deswegen können die auch nur mit, also sieht man dann auch mal in solchen Dokus beispielsweise, dass die immer mit Handschuhen da rumlaufen und die nur mit Handschuhen anfassen. Vor allem halt so Drogentote werden dann immer mit Handschuhen angefasst oder auch wenn die einfach nur so Probleme haben. Wie gesagt, weil es sonst über die Berührung schon reicht zu sterben, weil die natürlich auch keine Resistenz haben. Und heftig ist es halt wirklich, weil mittlerweile gibt es auch nochmal was Heftigeres, sogenanntes Trank. Da will ich jetzt noch ganz kurz was drüber erzählen, bevor ich dich dann weiter erzählen lasse, weil du es ja noch ein bisschen spannender auch aus der biologischen Sicht erzählst. Ich weiß nicht genau, wie Trank funktioniert. Ich weiß nur, dass es so eine ganz neue Droge ist. Und warum ich das so heftig finde, ist, weil es aus den Leuten, die es nimmt, wirklich einen lebenden Toten macht. Also nicht so zombie-mäßig wie aus, keine Ahnung, wie heißt es, World War Z oder so ein Bums, wo die einem dann hinterherrennen und alles und das Gehirn essen wollen. Sondern es sind dann Leute, die schlafen im Stehen ein und hängen dann da einfach und sind dann wie tot, aber die leben noch und sind halt einfach nur auf dieser Droge und die merken gar nichts mehr um sich rum. Und das macht wohl so unfassbar heftig abhängig, dass es heftiger von Trank runterzukommen als von Heroin, von Fentanyl, sonst was. Also ich habe dazu eine kurze Weltreportage gesehen. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich wirklich niemandem empfehle, sich das anzugucken, der einen schwachen Magen hat, weil das ist hart ekelhaft. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, warum oder wie es genau funktioniert, aber es sorgt dafür, dass auch die Haut einfach verfault, ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls haben die auch so Wunden auf der Haut. Das ist ganz typisch für diese Droge, wo die Haut einfach offen ist. Und in der Doku wird auch erzählt, dass da eine Frau beispielsweise sich den Arm aufgekratzt hat, bis auf die Sehne. Und das wird auch gezeigt alles. Deswegen, also ich würde niemandem empfehlen, sich da zu viel mit befassen, der einen schwachen Magen hat. Es ist echt, echt, echt heftig. Der Wirkstoff heißt übrigens Xylazin und ist eigentlich für Pferde, Hirsche und andere Tiere als Betäubungsmittel gedacht. Und ja, seit einiger Zeit, seit einigen Jahren wird das eben mit Heroin oder Fentanyl vermischt und dadurch kommt dann diese,
Alter,
diese kranke Droge bei raus, genau. Und vor allem in Philadelphia gibt es ein paar Orte, wo das halt so Hochburgen sind dafür und da läuft man dann wirklich die Straßen wohl lang, zumindest sieht es in den Dokus immer so aus. Und da sind dann Leute, die stehen da dann einfach nur so vornüber gebeugt und die bekommen dann auch tatsächlich richtige Rückenprobleme, nebst hunderten anderen Problemen logischerweise. Und es ist einfach krank, also es ist wirklich, wirklich krank. Ich habe mich dazu jetzt auch nicht allzu sehr befasst, weil es auch ehrlich gesagt einfach heftig ist. Also ja, man will sich damit nicht zu lange befassen, weil man sich irgendwann so denkt, ach du Scheiße. Ja, genau, so viel dazu. Also es gibt nochmal Next Level von Fentanyl aus. Und ich meine mich zu erinnern, dass es Trank daher kommt, weil es von Tranquilizer, also von Betäubungsmittel für halt Pferde und Hirsche und ja, also weil es halt mit Fentanyl gemischt ist, dieser Tranquilizer, daher kommt dann Trank. Wenn man es sich angucken möchte, also wenn man es mal nachsuchen möchte, wie gesagt, ganz fetter Disclaimer, aber dann sucht einfach TRANQ und ihr findet direkt ganz viele Dokus von beispielsweise Welt oder ZDF, also heftig, richtig, richtig, richtig heftig und einfach nochmal Next Level. Ja, Fentanyl und wie gesagt, K-Fentanyl gibt es auch noch. Das ist dann halt nochmal so ein anderes Zeugs. Und da ist es wohl seit, also wenn man auch einfach nur so googelt, wie gesagt, ich habe mich nicht zu viel damit befasst, weil es nicht so mein Thema ist. Aber das wurde zum Teil auch benutzt, um Kokain zu strecken und dann ist eigentlich normalerweise relativ schnell Licht aus.
So. Ah, krass, ich habe das gerade mal gegoogelt, das sieht wirklich ganz und gar nicht gut aus.
Ja, also Trank ist wirklich heftig. Ich empfehle es niemandem, sich das anzugucken, der einen schwachen Magen hat. Ich wiederhole es, aber es ist echt krank.
Also ich stelle mir das schon total absurd vor, wenn man sowas, eigentlich schon sowas Hartes wie Fentanyl mischt mit was noch härter ist.
Ja, ja.
Ich schon ein bisschen krank.
Ja, und halt nochmal mehr abhängig, also
ja, wahrscheinlich, also ich kenne jetzt die Wirkstoffgeschichte nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, auf Basis eben dessen, wie generell, also es ist ja egal, ob das Fentanyl ist oder K-Fentanyl oder Trank oder so, wenn es alles davon abstammt, dann sind das ja auf jeden Fall Opiate.
Mhm.
Und das heißt, die hängen halt immer an diesen Opiat-Rezeptoren. Ich glaube so, wenn man sich dann aufkratzt und so, ich glaube, dass das halt eher dann das psychische Problem ist.
Mhm.
Also, dass du halt dann wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wenn du dann runter bist von dem Zeug, dass es dich halt dann wirklich extrem einholt, weil du dann gar keine Dopaminausschüttung mehr hast.
Ja,
und
ja,
du deswegen auch diese geisteskranke Sucht bekommst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Mhm.
Aber rein körperlich, glaube ich, ist halt dann das Harte, dass, also das habe ich auch rausgesucht, das würde ich dann gleich auch noch beim Thema Entzug sagen.
Ja.
Vorher würde ich vielleicht erstmal kurz die Überdosis machen, bevor ich Entzug sage.
Ja, alles gut.
Bei der Überdosis, also du hast ja gerade schon gesagt, das ist wirklich im Milligramm-Bereich, wo dann, oder was hast du, ich glaube, also Mikro. Bei
K-Fentanyl ist es Mikrogramm.
Bei Mikrogramm sogar, also wie gesagt, 2 Gramm Fentanyl ist Überdosis, bist du auf jeden Fall tot.
Ja.
Funktioniert vor allem so, also ich sage jetzt ein paar, also eine Geschichte, die mich am meisten fasziniert hat, aber Fentanyl hat oder generell Opiate haben auf so viele Sachen, wie gesagt, bei den Neurotransmittern, halt GABA und Glutamat sind ja generell Hämmer und Beschleuniger. Das heißt, alles, was produziert wird an zum Beispiel Dopamin oder Serotonin oder Norepinephrin oder anderen Geschichten, wird dadurch auch, also das ist komplett crazy, was da passiert. Dann ist wirklich Phantasialand, ja. Weil halt einfach alles völlig querschießt. Aber was ich am krassesten fand, war, dass das Gehirn ja zum Beispiel das CO2-Sauerstoff, also Kohlenstoffdioxid-Sauerstoffverhältnis im Blut überwacht und eben immer sicherstellt, dass du ein gesundes Verhältnis zwischen Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff hast. So. Und wenn es eine Disbalance gibt, dann wird die Atmung eben zum Beispiel beschleunigt, wenn man merkt, okay, wir verbrauchen gerade sehr viel Sauerstoff und es kommt sehr viel Kohlendioxid raus, wir brauchen mehr Sauerstoff, dann fängst du an, schneller zu atmen.
Ja.
Und Wenn man eine Überdosis hat, dann kann diese Steuerung im Gehirn so stark beeinflusst werden, dass es nicht mehr möglich ist, die Atmung zu kontrollieren. Das heißt, du erstickst einfach.
Ja.
Du erstickst einfach daran, dass du nicht mehr in der Lage bist, das zu lösen. Da gibt es dann wohl Naloxon, was auch ein Opiat ist, mit dem man, falsch, ein Opioid ist, kein Opiat, ein Opioid, das an die gleichen Rezeptoren eben ansetzt, also an die gleichen Opioid-Rezeptoren ansetzt und verhindert damit eben, so nach dem Motto, Platz besetzt, such den anderen Platz, dass Fentanyl sich da eben dran setzen kann. Dann ist es möglich, dass eben diese Deregulation wieder funktioniert, aber da musst du insane schnell sein. Also wenn alles schon von Fentanyl besetzt ist, dann wird es schwierig.
Mhm.
Also würde total man, krass.
Also würde man quasi für jemanden, der noch nicht tot ist, wenn man jetzt Rettungssanitäter ist, würde man dem dieses Zeug spritzen, in der Hoffnung, dass dann da restlich vom Fentanyl nicht mehr andocken kann und das Fentanyl abgebaut werden kann.
Ja, aber wahrscheinlich beatmen und Naloxon geben.
Mhm.
Und schauen, dass man, weil, also wenn das Fentanyl einmal wirkt, dann ist halt Schicht. So, dann musst du warten, bis abgebaut wird und Naloxon geben, damit das nicht von neuem Fentanyl wieder besetzt wird.
Mhm.
Und halt beatmen. Aber das fand ich total krass. Also natürlich hat das, also Bruder, wenn man es nimmt und so und sich schmeckt, das macht alles kaputt im Körper. So, logischerweise. Es beschädigt die komplette Informationsweitergabe von unseren Neuronen. Also deswegen, glaube ich, sind die Leute dann auch so krass fertig, weil die haben halt dann aber nichts mehr im Hirn. So, da funktioniert halt nichts mehr. Gar nichts.
Mhm.
Aber das ist so krass, die Vitalfunktion schädigt, dass du einfach, weißt du, Herzinfarkt und Schlaganfall ist eine Sache, aber wenn dieses Grundprinzip von ich atme ein, ich atme aus, Sauerstoff rein, Kohlenstoffdioxid raus und so, dass das so stark beeinträchtigt wird, dass du nicht mehr in der Lage bist, richtig zu atmen und einfach innerlich erstickst.
Ja.
Weil es einfach nicht funktioniert.
Einfach ausgeschaltet.
Einfach ausgeschaltet. Und also das fand ich extrem krass. Und noch krasser fand ich dann diese Entzugsthematik, weil, das hast du ja gerade schon gesagt, dass die kommen da nicht mehr von runter, weil man eben gegen zwei große Probleme ankämpft. Man kämpft als allererstes mal gegen den Vater aller Suchtgeschichten, Dopamin. Das gilt für alles, für Alkohol, für Kokain, für Heroin, für alles.
Sogar für Handy.
Sogar für Handy, genau, Instagram, alles, was dich glücklich macht, Schokolade sogar, Fett, ja, also die Leute, die Adipositas haben, Dopamin. Aber vor allem auch wegen Schmerz. Und das fand ich so krass, dass eben logischerweise, wenn du relativ häufig auf Schmerzmitteln bist und auf Fentanyl bist, dann. Also da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, wenn ihr ab und zu mal eine Ibo 600 nehmt, dann habt ihr das Problem nicht. Das ist nur wirklich bei hartem Zeug. Dann sind die Neuronen so sehr daran gewöhnt, dass man keinen Schmerz mehr empfindet und dass der Schmerz nicht mehr weitergeleitet wird, dass wenn du das dann nicht mehr nimmst, jede Form von Reizung der Haut als Schmerz gewertet wird. Und das ist anscheinend so krass, dass man so hochsensibel ist, dass wenn du ein T-Shirt anhast, dann ist es so, wie wenn dir jemand mit einem heißen Bügeleisen über den Oberkörper geht.
Ach, und deswegen ist es auch häufig so, dass Junkies dann so ohne Shirts rumliegen.
Das weiß ich nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen, weil das muss wirklich, also selbst das Tragen eines T-Shirts oder die Berührung von jemand anderem oder wenn du irgendwo, allein wenn du sitzt auf dem Stuhl und du berührst irgendwas, das muss insane wehtun.
Deswegen stehen die wahrscheinlich auch, diese Trank-Nutzer. Und legen sich nicht hin, sondern stehen dann irgendwo rum.
Könnte ich mir vorstellen. Also das muss extrem krass sein. Deswegen, die müssen halt wirklich diesen Spiegel aufrechterhalten. Das ist natürlich eine Teufelsspirale, ja, weil du musst den Spiegel aufrechterhalten, du wirst aber gleichzeitig natürlich auch immer toleranter. Das heißt, du musst immer mehr und wahrscheinlich entstehen dann deswegen auch, dass du von Heroin zu Morphin, von Morphin zu Fentanyl, von Fentanyl zu Carfentanyl und von Carfentanyl zu, wie hieß es, Trank? Springst, weil du musst dann immer nachlegen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du von Carfentanyl zu Trank wechselst. Ich glaube, Carfentanyl ist so Endstation und dann bist du einfach tot.
Ach so, okay.
Also, ja, wie gesagt, es reicht ja, dass du bei Carfentanyl die gleiche Dosis nimmst, wie du bei Fentanyl nimmst, aber dann bist du halt schon tot. So, weil hundertfache Dosis hält niemand mit einer Resistenz aus. So, ist einfach, denkst du dir, okay, ich nehme halt vielleicht die Hälfte, ist trotzdem das 50-fache vom Fentanyl. Tot. Muss dir vorstellen, 2 Gramm, was hast du, Milligramm gesagt, ne? 2 Milligramm Fentanyl reichen für ein fettes Hai und du möchtest 2 Mikrogramm nehmen, also ein Hundertstel davon. Und das musst du auch erstmal abmessen können. Und ja, ne, also da ist schon Licht aus. Carfentanyl ist aber eben genau deswegen auch so gefährlich und vor allem halt für die Rettungskräfte auch so gefährlich, weil die halt dann auch davon verrecken können.
Ja, das ist echt krass. Ah, das ist echt krass.
Ja.
Vogelwild.
Ja, ja, ist, ich muss ehrlich sagen, es ist so ein Thema, was einen irgendwie so ein bisschen belegt. Weißt du, was ich meine? Also es ist schwer, darüber so zu reden, ohne dass einem mulmig wird, wenn man sich halt denkt, es gibt wirklich Menschen da draußen, die sowas ballern und ja, dann kommt irgendwann eben nicht mehr der Arzt, dann kommt irgendwann nichts mehr.
Also ich finde es auf biologischer Ebene ultra interessant.
Total, total.
Aber es, ich finde es auch wirklich, also ja, mulmig ist, glaube ich, das richtige Wort. Es ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, wenn man das so liest. Aber das denke ich mir bei ganz vielen Sachen. Das habe ich mir auch schon bei Alkohol gedacht. Bei Alkohol ist es natürlich nicht so schlimm.
Mhm.
Aber das halt, ja, das ist einfach wirklich, also es beendet halt Leben so. Und es ist halt ein unwiderruflicher Schaden. Und
ja,
gerade bei Fentanyl finde ich es dann schon einfach geistesgestört, dass man da so tief reinfallen kann, dass man das erstmal nimmt und dass man dann davon, ja, wieder nicht wegkommt. Ich kann aber auch verstehen, dass es halt extrem schwer ist, davon wegzukommen, weil ich halt jetzt die Biologie dahinter verstehe und das ist halt einfach dann hardcore. Da kommt halt dann eines zum anderen. Das ist, glaube ich, dann echt hart, davon wieder wegzukommen.
Ja,
dann
vor allem,
glaube ich, eher tot.
Ja, vor allem die USA, also die Geschichte dahinter, wie es ja dazu kommt, dass sie jetzt so ein fettes Problem damit haben, ist ja auch, um ehrlich zu sein, einfach, also da kriegt man ein bisschen Angst so. So arg drauf eingehen können wir jetzt, glaube ich, eher nicht. Ganz davon abgesehen, dass wir uns beide jetzt nicht arg darauf vorbereitet haben. Also in den Grundzügen war es ein bisschen damit zu tun, dass die Pharmaindustrie einfach ultra hardcore allen Leuten immer Schmerzmittel verschrieben hat. Schmerzmittel in den USA allgemein extrem leicht verfügbar sind und dann halt immer mehr Leute irgendwie Schmerzmittel genommen haben. Und genauso wie Tim schon gesagt hat, irgendwann spürt man nichts mehr. Und dann braucht man was Stärkeres. Und dann irgendwann kommt man halt zu Fentanyl und das ist dazu ja auch noch eigentlich ein Medikament. Und dann kommt man dran über die Pharmaindustrie und ja, ab da hat man eigentlich schon verloren, weil ab da geht es dann nur noch darum, das nächste High zu haben. Und es ist trotzdem, gibt ein mulmiges Gefühl, wenn man sich vorstellt, das sind halt Menschen, die da so auf diesen Drogen abkacken.
Na, vor allem, du bist ja nicht mal high. Das ist ja das, was mich so gern gekillt hat. Du bist ja nicht mal high.
Ja.
Ist ja nicht so wie bei Kokain. Sondern, ja, okay, du hast vielleicht eine Dopaminausschüttung, aber primär ist es halt einfach mal ein Hardcore-Schmerzmittel.
Ja, und wenn man sich Dokus darüber anschaut, also die Leute erklären es auch immer so, man fühlt halt eine Zeit lang einfach gar nichts und danach geht es einem scheiße. Also es ist halt nicht mal so wie bei Koks, wie du schon sagst, dass man erstmal glücklich ist. Sondern man fühlt einfach eine Zeit lang nichts und dann geht es einem scheiße und dann geht es einem noch viel beschissener, nachdem es einem normal scheiße ging. Und dann muss man was Neues, um wieder nichts zu spüren. Und es ist nicht mal so, dass man was braucht, um sich gut zu fühlen. Also es ist wirklich einfach nur...
Du hast nicht mega das High, sondern du bist halt einfach... Also ich finde, das trifft es eigentlich perfekt. Da hätte ich nicht schöner sagen können. Du fühlst eine Zeit lang nichts und dann geht's dir scheiße. Also genau so, glaube ich, ist es dann auch.
Ja, also so habe ich es halt, wie gesagt, in den Dokus einfach gesehen. Also wie gesagt, ein bisschen habe ich mich ja zu diesem ganzen Trank und so da schon durchgewühlt auf YouTube und verschiedenen Nachrichtensendern, bis einem dann einfach der Magen umdreht und man sagt, okay, reicht. Also, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall auf biologischer Ebene ist es spannend. So, denk
voll.
Und vielen Dank auch dafür, dass du es so ein bisschen erklärt hast, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hast, was da eigentlich passiert. Erklärt nochmal ein bisschen genauer, was da eigentlich passiert im Sinne von, man fühlt nichts und dann fühlt man sich scheiße, sondern es ist ja noch ein bisschen mehr biologisch dahinter. Und irgendwo ja natürlich auch interessant, um ganzheitlich, sage ich mal, zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Also ich hoffe, man hat auch unabhängig von Drogen etwas darüber gelernt, ich auf jeden Fall. Und je nachdem, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann können wir auch schon die Folge beenden.
Ja, können wir gerne machen. Ich bin fertig.
Sehr gut. Dann, ich danke dir, Tim, und ich freue mich auf die nächste Folge. Da geht es dann mal um was etwas weniger Heftiges. Bleib gespannt und bis dahin auf jeden Fall guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.